HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit und es markiert einen großen neuen Schritt in der Geschichte der Religionen. Ohne Ostern wäre die Jesusbewegung eine Randnotiz der Geschichte geblieben. Ein großer Schritt für die Menschheit also. Manchmal gibt es im Leben eines jeden von uns tatsächlich auch mal solche großen Schritte. Aber unser Alltag ist dann doch geprägt von den vielen kleinen Schritten, die man gehen muss, um ein Ziel zu erreichen. Oder auch nur, wie heute beim Osterspaziergang, um sich an der wunderbaren Frühlingsnatur zu erfreuen. Um die vielen Schritte, die wir gehen und die uns neue Erfahrungen bringen, kümmern wir uns heute in unserer Sendung Himmel und Erde zum Osterfest. Mein Thema: Schritte ins neue Leben. Von außen betrachtet könnte man denken, das Weihnachtsfest sei das älteste, das wichtigste und das ursprünglichste Fest der Christenheit. Aber das ist nicht der Fall. Weihnachten wird erst spät ein christliches Fest, etwa seit dem 4. Jahrhundert. Ostern aber war von Anfang an ein Grund zu feiern für die Jesusbewegung. Und zwar jede Woche, denn man verstand den ersten Tag der Woche als das kleine Osterfest. Lothar Bauerochse aus der HR Info Kirchenredaktion. Was macht Ostern zu diesem so großen Schritt in der Glaubensgeschichte?
Ja, es ist tatsächlich das Ereignis, an dem sich im Grunde alles entscheidet, ob Jesus menschlich gesehen nur ein vorbildlicher Mensch war, der im Grunde dann doch gescheitert ist, oder ob es irgendeinen Grund gibt, warum diese Geschichte mit Jesus doch irgendwie weitergegangen ist. Auch wenn man auf die biblischen Geschichten schaut, dann ist das der Wendepunkt bis zum Osterfest. Da gibt es ja durchaus widerstreitende Meinungen über Jesus. Die einen sehen in ihm den Messias, also den Retter. Manche feiern ihn als Befreier gegenüber der römischen Besatzungsmacht und für andere ist er einfach ein Unruhestifter. Auch die Selbstbezeichnung Jesu in den biblischen Texten sind eigenartig schildernd bis dahin. Er nennt sich ja selbst oft den Menschensohn, aber er spricht eben nicht vom Sohn Gottes, auch nicht vom Christus. Und wenn man auf die Jünger schaut, die haben auch gar nicht mit so einem Ende gerechnet. Darum geht es ja gerade in den Ostergeschichten der Bibel. Die Männer, die ziehen sich zurück nach der Hinrichtung Jesu, die verstecken sich im Haus. Und die Frauen, die gehen zum Grab, um den Leichnam zu pflegen. Alles sieht eben danach aus, als ob diese Geschichte einfach unrühmlich zu Ende gegangen ist. Und dann kommt eben dieser Umschwung, dieser Satz, den die Frauen am Grab hören. Jesus ist nicht bei den Toten erlebt. Ihr seid hier im Grunde falsch am Grab. Geht in das Leben. Das ist so eine richtige 180-Grad-Wende, dieser alles entscheidende Schritt vom Tod ins Leben.
Was heißt das heute? Was kann das heute heißen, Lothar, an die Auferstehung zu glauben?
Ja, der Theologe Patrick Becker von der Universität Aachen, der hat es so ausgedrückt. Es ist im Grunde die Botschaft, dass es in der Welt und im Leben noch mehr gibt, als was wir hier auf Erden sehen können. Dass es da also noch eine andere, vielleicht auch geheimnisvolle Dimension des Lebens gibt, die die Menschen aber dennoch konkret erfahren können. Also als Hoffnung, als Kraft, eben auch als Mut, neue Schritte im Leben zu wagen. Die Bibel macht ja keine naturwissenschaftlich haltbaren oder nachprüfbaren Aussagen darüber, wie das mit dieser Auferstehung da abgelaufen ist. Es wird nur gesagt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es endet eben nicht mit dem Scheitern, sondern das Leben setzt sich durch. Die Kraft, die Hoffnung behält die Oberhand. Daran sollt ihr glauben, das sagen die Engel am Ostermorgen zu den Frauen. Und deswegen fordern die Engel die Frauen dann ja auch gleich auf, nicht bei den Toten zu bleiben, sondern zurückzugehen zu den Lebenden, neue Schritte ins Leben zu gehen. Und das haben einige Jünger dann auch tatsächlich ganz konkret getan.
Inwiefern ist das ganz konkret gewesen?
Ja, eine der, wie ich finde, schönsten und auch bekanntesten Ostergeschichten ist ja die von den zwei Jüngern, die auf dem Weg sind nach Emmaus, die total in ihrer Traurigkeit und Resignation befangen waren, überhaupt keine Perspektive mehr haben. Dann kommt plötzlich so ein Dritter dazu. Und die Bibel sagt, sie merken gar nicht, dass das Jesus ist, aber sie reden die ganze Zeit mit ihm, was sie so erlebt haben mit der Kreuzigung Jesu und wie sie jetzt alle Hoffnung verloren haben. Und das ist ja für die jüdisch-christliche Tradition ein ganz wichtiger Aspekt, dass Gott mit unterwegs ist. Das fängt schon beim Volk Israel in der Wüste an. Er ist ein Begleiter auf dem Weg, einer, der jeden Schritt mitgeht. Und am Ende des Tages dann essen die drei zusammen in einer Szene, die sie an das letzte Abendmahl erinnert. Und da erst erkennen sie ihn, erzählt die Bibel. Dann ist er schon wieder weg, plötzlich verschwunden. Und trotzdem spüren sie seine tröstende Nähe und sie rennen wieder zurück nach Jerusalem, um den anderen da zu erzählen. Und das ist so ein Grundmotiv bei all den Ostererzählungen der Bibel. Sei es der Jünger Thomas, der erst die Erzählung der anderen anzweifelt, sei es auch Petrus, dass da so wie ein Schalter umgelegt wird und eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der dann eben nach der Auferstehung auch in der Bibel Christus genannt wird, da kommen sie aus der Resignation heraus, finden neuen Mut und wagen dann auch neue Schritte ins Leben.
Ostern, das ist ja einer der schönsten Feiertage überhaupt. Aus christlicher Sicht ist es auch der wichtigste. Wir haben darüber gesprochen. Aber die Botschaft vom neuen Leben nach dem Tod, die wird jetzt auch durch die Natur buchstäblich gepredigt, wenn wieder alles aufbricht und zu wachsen und zu leben beginnt. Ich hoffe, Sie können das genießen heute, zum Beispiel bei einem Osterspaziergang.
Die Vögel zwitschern im Wald und auf der Wiese. Nach dem Winter steht die Natur in voller Blüte. In der Familie von Cecilia Belz in Frankfurt ist jetzt schon klar.
Traditionell machen wir sonntags am Ostern immer einen Sonntagsbrunch. Und nach diesem Sonntagsbrunch sind die Mägen immer so voll, dass wir anschließend es genießen, in den Wald zu gehen, in den Stadtwald. Und da einfach gemütlich spazieren zu gehen, sich über alles auszutauschen. Und das ist richtig schön, weil der Frühling ja dann immer schon kommt. Und wenn man dann alles grün sprießen sieht, dieses frische Grün im Wald. Und manchmal duftet es schon richtig nach Kräutern und dann geht es einmal um den Jakobiweiher rum. Das ist so ein richtiges Ritual geworden.
Ein Ritual an Ostern hat auch Barbara Lambrecht. Sie fährt über die Feiertage mit ihrer Familie nach Holland, denn dort kommt sie ursprünglich her. Da trifft sie auch ihre vier Geschwister und ihre Mutter und zusammen machen sie ausgiebige Strandspaziergänge.
Es ist wunderschön, weil es fängt meistens an, so ein bisschen wärmer zu werden. Man kann das Meer genießen, man sieht den Strand, man freut sich schon ein bisschen dann auf den großen Sommer, wo man auch ins Wasser gehen kann. Aber einfach entlang marschieren und die Frische zu genießen, ist wunderbar.
Diese Frische der Natur, die genießt Doris Heck aus Frankfurt ebenso. Denn sie spaziert sowieso gerne. Doch wenn an Ostern schönes Wetter ist, dann genießt sie das ganz besonders.
In Ostern ist ja auch alles frisch und erbaulich. Dann gehe ich meistens in die Natur und mache bestimmt einen 6 Kilometer Spaziergang. Aber nicht schnell, langsam. Weil man soll ja die Natur betrachten und das genießen, weil es ist alles frisch, alles grün. Und es ist auch ein Zeichen des Wiedererwachen und Erstarken in der Natur und auch mit uns, mit den Menschen.
Ähnlich sieht es Bernd Schäfer. Er ist seit kurzem Vater und schiebt seine Tochter im Kinderwagen durch den Park. An Ostern genießt auch er die Natur in vollen Zügen, wenn er mit der Familie spazieren geht.
Es fängt alles an zu blühen, gell? Bringt Farbe ins Leben, ins Spiel nach dem grauen Winter. Das Atmen tut gut, sich frei atmen. Also Luft ist anders, es riecht anders, es sieht anders aus als im Winter.
Deshalb bleibt er auch hier und da stehen, um an den frischen Blüten zu schnuppern. Und der Frühling klingt auch einfach ganz anders, denn die Vögel sind in dieser Zeit besonders laut.
Der Osterspaziergang, ein Klassiker zum Fest. Das war ein Beitrag von Jutta Nieswand. Auch wenn am Osterfest alles auf Freude und Heiterkeit eingestellt ist, kirchlich gesprochen also die Halleluja-Seite des Lebens gefeiert wird, so gilt doch für uns alle, Krisen sind immer wieder ein Bestandteil des Lebens. Sie reißen uns aus dem Alltagstrott und oftmals werfen sie uns aus der Bahn. Sei es der Verlust des Arbeitsplatzes, die Trennung vom Partner, eine Erkrankung, die machen halt nicht Halt vor den Feiertagen. Dann fühlen wir uns überfordert und hilflos. Und wie gehen wir dann mit diesen belastenden Ereignissen um? Gibt es eigentlich so eine Weisheit des Schritt-für-Schritt-Gehens, Schritt-für-Schritt-Wege aus einer Krise zu finden? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit der Psychologin und Autorin Ilona Bürgel und ich habe sie gefragt, gibt es eigentlich so bestimmte Phasen, die man durchlebt in einer Krise, die also im Grunde jede Krise kennzeichnen?
Ja, das kann man tatsächlich. Die erste Phase, die könnte man so als Schreck bezeichnen. Also wenn wir eine Information bekommen, wenn wir etwas erleben, dass wir dann erstmal völlig überrascht sind, was da mit uns passiert. Die zweite Phase ist, dass wir in der Regel versuchen, so ein bisschen die Kontrolle wieder zu gewinnen. Das ist aber mehr auch so, dass man sich vielleicht ein bisschen was vormacht, das noch nicht so richtig wahrhaben möchte, weil es eben doch auch immer noch so der Schreck einem in den Gliedern sitzt sozusagen. Mhm. Die Phase 3 der 4 Phasen wäre so, dass man manchmal auch dann ganz hilflos und so aufgibt und sagt, das ist ja eh sinnlos, ich kann eh nichts machen. Also da geht es auch nochmal in so ein Tief, in ein Emotionales. Aber zum Schluss, und das ist wirklich auch die gute Botschaft, kommt immer eine Anpassungsphase. Also dann geht die Emotionskurve auch wieder nach oben. Wir schauen nach neuen Möglichkeiten, wir schöpfen neuen Lebensmut. Also wir passen uns im allerbesten Sinne des Wortes physisch und psychisch wieder an die neue Situation an.
Ja, also im Grunde ist das so ein Programm, ja, im Grunde Waschmaschine. Man erlebt etwas, es geschieht einem mit einem etwas, man ist nicht Herr der Lage zunächst mal. Aber dennoch will man ja auch Schritte machen aus der Krise raus. Was wäre denn so der erste Schritt, den man tun kann, auch wenn es so eine Situation ist, die einen erstmal überfordert?
Das mag jetzt ein bisschen ungewöhnlich klingen, aber der erste Schritt wäre idealerweise die Annahme der Situation, weil häufig machen wir uns das Ganze schwer, indem wir dagegen kämpfen. Und Dinge, die schon so sind, gegen die braucht man nicht kämpfen, sondern es wäre das Beste zu sagen, aha, das ist jetzt so, das gefällt mir zwar nicht, aber das ist so. Und das ist schon ein Kraftakt. In der Regel bewerten wir negativ, sagen, wie wir es gerne anders hätten, grübeln, warum jetzt dieses oder jenes passiert ist. Also zunächst einmal ja zu dieser Situation zu sagen, das wäre ein wirklich idealer erster Schritt.
Wir sprechen von Schritten, Frau Bürgel. Ich erinnere mich an eine Freundin in einer Krebserkrankung, die gesagt hat, das ist alles so schwer, ich kann nur Schritt für Schritt gehen. Das schien mir eine tiefe Weisheit zu sein, die sie so entdeckt hat in der Krise. Was steckt dahinter?
Tatsächlich ist das auch so, dass die kleinen Schritte gehbarer sind. Ja, wenn wir also jetzt eine Schreckensnachricht bekommen haben und dann gleich sagen, okay, in einem halben Jahr bin ich wieder verheiratet, weil jetzt vielleicht der Partner weg ist, dann ist das unvorstellbar und dann ist das auch unrealistisch. Aber zu sagen, ich sortiere mich Tag für Tag, ich fange jetzt erstmal an, Informationen zu sammeln oder einfach mal die Situation zu analysieren, also tatsächlich vielleicht auch so ein Konzept zu haben, ich entscheide, ich lebe, ich denke erst einmal von Tag zu Tag, ist eben mitten in der Krise sehr gut, weil wir da auch gar nicht so ein langfristiges Denken haben. Wir sind einfach gebunden in unseren Emotionen.
Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der in einer krisenhaften Situation steht, der also, wie ich sie eben sagte, in dieser emotionalen Waschmaschine ist, nicht weiß, wo oben und unten ist, was geben Sie denn als Fachfrau, als Psychologin in der ersten Krisenintervention für Hilfen? Und vielleicht kann man da auch als Freund was von lernen?
Auf jeden Fall. Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, man sollte sich Hilfe holen, weil ganz häufig schämen wir uns dann auch, dass es uns so schlecht geht oder dass wir irgendetwas erlebt haben, dass uns etwas widerfahren ist. Dabei sind dann gerade diese sozialen Netzwerke so wichtig, also die realen, ja, die Freunde, die Familie, die Kollegen vielleicht auch, mit denen man offen sprechen kann, die vielleicht etwas Ähnliches erlebt haben oder eben auch ein Profi, der einem ein Stück hilft, sich zu sortieren. Also das, was die Omas schon so gesagt haben, geteiltes Leid ist teilweise. Da ist tatsächlich etwas dran und so sehe ich durchaus auch meine Aufgabe.
Schritt für Schritt aus der Krise, wie man große Probleme in kleinen Schritten bewältigt. Das war die Psychologin Ilona Bürgel im Gespräch. Es gibt ein paar Momente im Leben, die brennen sich einfach ein und die bleiben für immer. Bei mir ist das der Moment, als der Filius die ersten Schritte gemacht hat. Stehen konnte er schon, aber dann auf einmal heißt es, wer kommt in meine Arme? Und dann kam er tatsächlich. Ein Wunder der Menschwerdung. Immer wieder neu.
Mit diesen ersten Lauten will Simeon zeigen, wo er hin möchte, nämlich in die andere Spielecke. Noch vor ein paar Tagen hätte Mama Verena ihren Sohn tragen müssen oder er wäre gekrabbelt. Jetzt ist er sein eigener kleiner Chef. Diese neu gewonnene Selbstständigkeit zu begleiten, ist für eine Mutter etwas ganz Besonderes.
Und man hat ja immer wieder so in der Entwicklung diese Momente, wo es einerseits heißt, Abschied nehmen von einer bestimmten Phase und sich gleichzeitig freuen auf das Neue. Es macht einfach ganz viel Spaß, es zu begleiten und zu beobachten.
Natürlich schwingt auch immer ein bisschen Bauchkribbeln mit, denn mit seinen 14 Monaten traut sich Simeon schon eine ganze Menge zu.
Ja, ich muss auf der Hut sein, er klettert sehr gerne und ich muss immer wieder selber auch mich beruhigen und sagen, ich traue ihm das zu, wenn er am Spielplatz die Rutsche hochklettert und runterrutscht. Aber ich glaube, je mehr man lässt und zutraut, desto mehr können sie es eben auch selbstständig lernen.
Das bestätigt Kursleiterin Monika Goldbach. Egal, ob die ersten Schritte früher oder später gemacht werden, sie sollten immer aus eigenem Antrieb geschehen, ohne Anleitung und ohne den Ehrgeiz von Mama oder Papa.
Darf sich praktisch irgendwo festhalten und plötzlich steht es da auf beiden Beinen, hält sich wieder fest, steht wieder da und guckt und tut den ersten Schritt. Und wenn man das Kind dann praktisch einfach begleitet durch Beifall oder Freude, das reicht. Man braucht das Kind nicht an der Hand zu führen und durchs Leben zu ziehen.
Das Gleichgewicht halten, Muskeln aufbauen und selber ganz erstaunt feststellen, was nun alles möglich ist. Dieser neue Blickwinkel eröffnet den Kleinen natürlich auch einen komplett neuen Radius. Das erlebt auch Susanne. Töchterchen Paula bringt und räumt die Spielsachen seit kurzer Zeit selbst hin und her.
Ja, super Paula, gut gemacht. Klasse.
die Puppe gebracht, ne?
Auf das Sofa klettern, die Küchenschränke ausräumen und Mama die Spielsachen bringen. Seit wenigen Wochen ist es in der Wohnung wesentlich quirliger.
Paula läuft erst seit kurzem. Ja, das war ein total schönes Gefühl und sie macht jetzt ganz viel alleine und geht auf Entdeckungstouren. Ich finde es ganz toll, sie zu beobachten und das alles mit zu erleben, ja.
Die ersten eigenen Wege werden so eingeschlagen. Ein großes Stück Freiheit ist erreicht. Und die Eltern, die fragen sich, wo ist nur die Zeit hin? Auch wenn sie sehr stolz sind, aber eigentlich geht das Heranwachsen ein bisschen zu schnell.
Laufen lernen, die ersten Schritte im Leben, das ist etwas Wunderbares. Und das Gehen, das Laufen, Schritt für Schritt, bleibt auch etwas Wunderbares das ganze Leben lang. Der Hamburger Weltenbummler und Journalist Achill Moser hat sich mit dem Gehen intensiv beschäftigt. Er hat bei Reisen und Expeditionen inzwischen 20.000 Kilometer Wegstrecke zu Fuß angesammelt. Auf Chinas Seidenstraße, in den Wüsten der Welt oder auf Don Quixotes Spuren in der spanischen La Mancha. Ein riesiger Erfahrungsschatz rund ums Gehen Schritt für Schritt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wenn Sie, Herr Moser, eine lange Fußexpedition beginnen, ist es dann der erste Schritt, der besonders schwer ist, oder sind es dann am Ende die letzten Schritte?
Also der erste Schritt ist immer sehr, sehr spannend. Man freut sich darauf, ist unglaublich motiviert. Der letzte Schritt ist eigentlich immer am schwersten, weil man dann merkt, es entsteht so ein ganz seltsames, merkwürdiges Gefühl, wenn man natürlich so viele Begegnungen hatte unterwegs. Das sind Naturerlebnisse, das sind Begegnungen mit Menschen. Und dann mag man sich schwer davon trennen.
Mhm. Sie sagen, es gibt verschiedene Formen des Gehens. Und ich habe eben gesagt, Sie sind ein Weltenbummler. Also bummeln wäre zumindest schon mal eine davon, oder?
Das Bummeln ist sicherlich richtig. Nun muss ich sagen, ich liebe das zu Fußreisen. Habe auch zum Leidwesen meiner Frau bis zum heutigen Tag noch immer gar keinen Führerschein gemacht. Und insofern ist das Gehen für mich eigentlich ja so eine Art Rückkehr zur Langsamkeit. Also Langsamkeit, das Wort ist mir ganz doll wichtig. Ich glaube, dass wir gerade in unserer heutigen hektischen Welt diese Langsamkeit uns so ein Stück wieder erobern müssen. Also insofern ist das Gehen, das Unterwegssein, das Wandern, dieses hautnahe Erleben so am Wegesrand, so für mich ist auch ein Heilmittel gegen die Stressfaktoren unserer Zivilisation. Und dann gibt es natürlich viele, viele Arten des Gehens. Auch ich musste das richtige Gehen ja erstmal lernen. Also man hat mir zum Beispiel bei Beduinen beigebracht, Achill, haben sie gesagt, du musst lernen, wie ein Kamel zu gehen.
Was zeichnet denn den Kamelgang aus, den sie dann gelernt haben?
Ja, das ist diese Monotonie, ein relativ großer Schritt. Sie können ja stundenlang in diesem gleichen Rhythmus gehen.
Das Gehen hat ja wirklich was Monotones, das Gleichförmige, irgendwie fast auch Dumpfes. Macht das den Kopf eher frei oder kommt man dann eher so in die Gedanken rein? Was ist so Ihre Erfahrung?
Also je länger ich gehe, merke ich, dass es eigentlich den Kopf sehr, sehr frei macht, weil für mich ist es eigentlich so, dass der Körper so dann ja der Apparat wird, mit dem ich mir so den geistigen Antrieb nutzbar mache. Und mit diesem Wissen wird für mich das Gehen dann auch so, kann ich sagen, zu einer Urform der Meditation. Also es beruhigt mich und ich habe einfach Lust, so aus dem eigenen körperlichen Antrieb dann zu schöpfen. Denn man muss ja sagen, das Unterwegssein zu Fuß ist die natürlichste Art der Fortbewegung. Und sich das nochmal so klar zu machen, also im Gegensatz zum Fahrradfahren, zum Autofahren oder wenn man im Zug sitzt, dann gleitet die Landschaft so vorbei. Aber wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann sieht man natürlich links und rechts alles, auch die kleinen Dinge, die ja das Wesentliche möglicherweise sind, nimmt man viel anders und intensiver auf. Und das hat mir und meinem Leben eigentlich immer sehr gut getan und mich auch extrem bereichert.
Beim Gehen hält die Seele Schritt. Das war ein Gespräch mit dem Wanderer und Weltenbummler Achill Moser. Und wenn Sie noch einen Tipp brauchen, wohin Sie Ihre Schritte heute am Ostertag lenken sollen, dann habe ich jetzt noch eine Empfehlung für Sie. Die Klosterkirche Lippoldsberg, ganz im Norden Hessens, unweit der Hugenottenstadt Bad Karlshafen gelegen. Sie gilt heute als ein besonderer Geheimtipp, nicht nur unter Christen und Historikern, sondern auch bei Menschen, die einfach nur mal einen Platz der Ruhe und Besinnung suchen. Carsten Gohlke hat die fast 1000-jährige Kirche in der alten Klosteranlage besucht.
Vorsichtig öffne ich die Seitentür zur Klosterkirche und trete in den kühlen, dämmerigen Raum. Die Wände sind kahl, Jeglicher Schmuck fehlt. Es wirkt fast gespenstisch kalt und dennoch zieht mich die tausendjährige Klosterkirche sofort in ihren Bann. Pfarrer Christian Trappe läuft gemeinsam mit mir zum Altar und erklärt:
Es ist großartige romanische Architektur des Hochmittelalters, aber zugleich eine monastische Einfachheit, die man hier durchgehalten hat.
Im Klosterhof, der heute noch durch seine Weite besticht, richtet Margret Nickel vor ihrem kleinen Buchladen die Sitzgarnituren, um Besucher zum Verweilen und zu einer Tasse Tee oder Kaffee zu motivieren.
Die Kelten, die ja hier diesen Kultplatz angeblich hier hatten, die wussten, wo es Energie, wo ist Atmosphäre? Und das spürt man heute noch, behaupte ich.
Sie hat die Sanierungsarbeiten am Kirchenbau in vollem Umfang miterlebt. Und sie wird oft gefragt, ob der makellose Bau, der nun wirklich schon seit so vielen Jahrhunderten steht.
Von den Füßen bis zum Dach oben vollkommen renoviert. Jede Fuge wurde ausgekratzt und dann alles neu. Und so sieht sie aus. Für fast 1000 Jahre alter ist sie zu neu, aber sie ist schön.
Das alte Benediktinerkloster war schon immer ein Wallfahrtsort für Christen aus aller Welt. Gleich mehrere Pilgerwege führen an dem Kloster vorbei. Besonders nach der Wiedervereinigung haben Christen aus Ost und West die Wege wiederentdeckt. Im Informationszentrum des Klosters gibt es dazu umfangreiches Karten- und Hintergrundmaterial für die Pilger aus nah und fern. Schon im Mittelalter war das Kloster auch eine Herberge für die Wanderer. Vor einigen Jahren haben dann fleißige Hände die Pilgerherberge wieder saniert.
Es ist eigentlich ein ja schon historisches Gästehaus und bieten 12 Menschen einen Schlafplatz. Einfach, aber stilistisch genau in dem Stil der Kirche mit Naturmaterialien, alten Handwerkstechniken. Also man geht so ungefähr 100 Jahre zurück und hat eine wunderschöne Anmutung.
Der Osterausflugstipp Klosterkirche Lippoldsberg. Ein Kleinod Nordhessens mit tausendjähriger Geschichte. Und dann noch ein weiterer Ausflugstipp, der geht in eine der berühmtesten Wohnungen Hessens. Und zwar in die Bischofswohnung des Limburger Skandalbischofs Thebats van Elst. Der Millionenbau auf dem Limburger Domberg und seine Lügen bezüglich der Kosten, die kosteten ihn damals das Amt. Die Privatwohnung ist jetzt zu einem Teil des Limburger Diözesanmuseums geworden und seit vergangenen Donnerstag für die Öffentlichkeit zugänglich. Lisa Gessner hat sich dort umgeschaut.
Das Diözesanmuseum in Limburg. Zugegeben, das klingt nicht unbedingt nach der ersten Adresse für einen Sonntagsausflug, aber mit der neuen Ausstellungsfläche dürften die Besucherzahlen ansteigen. Das Museum ist jetzt verbunden mit der fast sagenumwobenen Bischofswohnung, die für einige Besucher einen, sagen wir, gewöhnungsbedürftigen Stil hat.
Ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Ich kann mir noch kein richtiges Bild hier erlauben. Das ist alles noch so steril irgendwie.
Modern. Gelungen. Es sind zwei Seiten, aber als Wohnung fühle ich mich eingebaut.
Küche, Arbeits- und Wohnzimmer im Erdgeschoss der Wohnung gehören jetzt zum Museum. Rund 140 Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche, das freut natürlich Museumsleiter Matthias Kloft.
Sie werden in den neuen Räumen vor allem einen Gang durch die Diözesangeschichte machen. Auch ganz modern, mit einem Touchscreen können Sie etwa 130 Objekte vom Beginn des Bistums Limburg bis zur Weihe von Bischof Betzing anschauen und dabei vielleicht noch ein bisschen etwas über die Geschichte des Bistums Limburg lernen.
Die 130 Objekte sind ausgestellt in einem deckenhohen Bücherregal im Arbeitszimmer. Im Wohnzimmer haben eine riesige neapolitanische Krippe und Skulpturen einen Platz gefunden. Und auch die Privatkapelle des früheren Bischofs ist ab sofort zugänglich. Das Untergeschoss der Wohnung mit der berühmt-berüchtigten Badewanne wird vom Museum jetzt als Depot genutzt. Der jetzige Bischof Georg Betzing wollte nicht in der Wohnung leben, wollte aber, dass sie genutzt wird. Und diese neue Nutzung gefällt den Besuchern.
Ich fand's super toll. Also es ist eine tolle Erweiterung vom Museum und also wirklich schön gemacht.
Ja, ich finde es schön, dass man jetzt das Haus hier sehen kann, dass jeder hier rein kann und mal gucken kann, wie sieht es eigentlich wirklich aus.
Man hat diese Räumlichkeiten jetzt einer sinnvollen Nutzung zugeführt und das finde ich richtig gut, ja.
Wer soll hier wohnen? Und es war inhaltlich so aufgeladen, man kann ihn nur der Öffentlichkeit zugänglich machen. Alles andere wäre ein falsches Signal gewesen.
Und zum Schluss beweist das Bistum auch noch einen gewissen Sinn für Ironie. Katharina Kasper und die Armut im Westerwald, so heißt die neue Ausstellung im Museum. Beides, die Armut im Westerwald und den sogenannten Protzbau, gibt es zu sehen für einen Eintrittspreis von 3 €.
Das Diözesanmuseum jetzt also auch in der Bischofswohnung, die der Skandalbischof Thebats van Elst damals für Millionen hat bauen lassen. Empfehlen zum Schluss möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da gibt es Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirche und Religion in regelmäßigen Abständen alle 14 Tage. Wenn Sie das gerne wissen möchten, was es Neues gibt an Sendungen in den Kirchenredaktionen im Hörfunk und im Fernsehen, dann gehen Sie im Internet auf folgende Seite hr.de/religion. hr.de/religion und tragen Sie dort Ihre Mailadresse in das Formular ein. Das war's mit der Sendung HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest.